Okay. Jesus, ich bringe diese ganze Versammlung vor dich jetzt und ich bitte um Gnade und um Barmherzigkeit für uns. Und ich bitte, dass du nicht auf unsere Sünden und auf unsere Schulden und Übertretungen schaust, wo wir alle wissen, dass sie da sind und wahrscheinlich noch mehr da sind, als wir wissen. Aber wir bitten dich, dass du gnädig bist, dass du das mit dem Blut des Lammes zudeckst. Sei uns gnädig, Jesus. Zieh uns zu dir und gib uns Gnade, dass du uns unser Herzen so weit öffnest, dass der Same deines Wortes hineinfallen kann und Frucht bringen kann, Jesus. Amen. Okay, ich muss kurz sortieren, was ich nicht sage und was ich sage. Okay. Und Gott hat mir auch so ein paar Dinge gezeigt. Das ist jetzt nicht die Predigt. Aber das sind, glaube ich, doch wichtig für die Gemeinde. Ich glaube auch, dass ich als einer der Ältesten hier Schaden angerichtet habe in der unsichtbaren Welt. Und zwar durch meine Herzenshaltung. Gott hat mir gezeigt, dass ich eine Herzenshaltung hatte, die keinen Bock auf Leiden hatte. Ja? Das hatte ich eigentlich schon immer. Ich hatte nie Bock auf Leitung. Und ich wollte auch, habe mich auch nie drum geschlagen, hier irgendeinen Leitungsposten in diesem Club zu haben. Wollte ich nicht. Ja. Aber das wurde mir so auferlegt. Und ich hatte nie Lust darauf. Weil ein Teil von mir oder von meinem Fleisch hat sich immer vor Verantwortung gedrückt. Und weil ich das Wort Gottes kannte und wusste, dass Gott mich dann viel strenger züchtigen wird, wenn ich eine Leitungsposition habe und dass ich später, wenn ich vor ihm stehe, er mit mir viel strenger, viel mehr Rechenschaft von mir fordern wird, hatte ich keine Lust darauf. Und ein weiterer Grund, warum ich das nicht... Naja, und das hat sich meistens so manifestiert, wenn irgendwie andere da waren, die das machen konnten, habe ich immer so... Nie laut, aber in mir habe ich immer gedacht, ja, okay, der ist da, soll er das machen, ist okay. Soll Paulus da, soll Paulus machen, Greg ist da, soll Greg das machen, oder Peter ist da, Peter kann das machen. So war meine innere Haltung, ich hatte keinen Bock. Und Gott hat mir gezeigt, was dahinter steckt, welche Herzenshaltung das wirklich war. Und Gott hat mir gesagt, das ist nichts anderes als, du machst das aus einem Schamgefühl heraus und aus einem Minderwertigkeitskomplex. Weil als Gott mich das erste Mal früher zu so einer Leiterposition berufen hatte, habe ich sehr oft sehr viel Kritik einstecken müssen für das Wort Gottes, das ich dann gepredigt habe. Und das hat sehr viel Ärger verursacht. Und die Leute haben alle gedacht, hey, der Typ ist total bescheuert. Ja, der ist voll verrückt. So. Und ich habe das Wort Gottes gesagt und ernst genommen und das ist ganz normal. Die Bibel sagt, das Wort Gottes bringt Verfolgung. Sie wurden getötet um das Wort Gottes willen und das Zeugnis des Jesu willen, heißt es in Offenbarung. So, oder in dem Gleichnis mit dem Seemann heißt es, denn wegen des Wortes Verfolgung entsteht wegen des Wortes willen. So heißt, sagt Jesus das in Markus 16, Markus 4 ist das. Bei dem Gleichnis mit dem Seemann. Verfolgung entsteht um des Wortes willen. So, ich kannte die Wege Gottes nicht und ich war nicht vorbereitet und ich wusste nicht, dass Paulus das tatsächlich so meint. Alle, die Frauen und gottselig leben wollen, müssen Verfolgung erleiden. Ich hatte keinen Bock darauf. Und ich habe diese Lügen über mich angenommen. Ja. Und sehr lange Zeit, auch schon nachdem ich viel Befreiung erlebt hatte und wie ich hier schon länger in dieser Gemeinde war, hatte ich immer noch so... Diese Haltung, wenn ich zu anderen Christen fuhr, die mich nicht kannten, oder wenn ich mich mit anderen Leitern getroffen habe, kam immer dieser Gedanke, ach, die machen sich eh lustig über dich, die finden dich total lächerlich, die denken, du bist voller Spinner und so weiter. Und die Gedanken waren immer präsent. So, natürlich wusste ich mittlerweile, nee, das ist nicht Gott, das ist der Teufel und so weiter, aber nichtsdestotrotz waren die Gedanken da und haben mich beeinflusst. Ja, und das war ein großer Teil davon, dass ich mich immer so, ach komm, kein Bock auf Stress hier, komm, macht ihr so. Ne? Und das war nicht richtig. Und Gott hat mir auch gezeigt, wenn Leiter nicht diese Leitungsposition übernehmen, da sind da Türen in der unsichtbaren Welt offen, wo der Teufel dann andere Geister hinschicken wird, die diese Räume ausfüllen werden. So. Okay, das ist eine Sache, die ich ganz klar, wo ich mich ganz klar versündigt habe, dass ich sehr oft aus der Minderlichkeit und aus dem Scham, die ich hatte, meinen Platz als Leiter nicht eingenommen habe. Ja, okay. Das wird durch Gottes Gnade anders sein, ab jetzt. Okay, und jetzt werden wir eine Predigt haben. Und zwar 2. Mose 20, Vers 5. Vers 3. 2. Mose 20, Vers 3. Und du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern oder unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. So. Wahrscheinlich habt ihr es nicht gemerkt, aber ihr habt gerade gelesen, dass jemand, der Götzendienst tut, von Gott als jemand angesehen wird, der ihn hasst. Ja, das ist ziemlich radikal. Ist auch. Bete sie nicht an, es geht hier um Götzendienst. Ja? Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Die Eifersucht Gottes erscheint auch jedes Mal im Zusammenhang mit Götzendienst. Ja. Ich bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. So, Gott nennt Götzendiener Leute, die ihn hassen. Wir würden das niemals so sagen. Wir würden sagen, wir lieben Gott und wir lieben dies oder jenes noch dazu. Aber dann sagt Jesus in Matthäus 6, ja, und das ist kein obskurer alttestamentlicher Vers oder so, weil Jesus sagt das noch viel deutlicher in Matthäus 6, und da sagt er, niemand kann zwei Herren dienen. Ja, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. So, Jesus sagt genau dasselbe. Wenn wir denken, sobald wir denken, wir lieben zwei Herren, sind wir selbst verführt. Gottes Sicht der Dinge ist, wir lieben einen und hassen den anderen. Aber wir lieben nicht beide. Wir sind die Einzigen, die in dieser Lüge leben und denken, wir lieben vielleicht beide. Gott sagt niemals. Jesus sagt, es ist unmöglich, zwei Herren zu dienen. Es ist absolut unmöglich. Keiner kann das. Ja. Kein Mensch kann das. Das ist total wichtig, dass dieses Wort tief in unseren Geist und in unser Herz fällt und Frucht bringt. Wer Götzendienst tut, wird von Gott als jemand angesehen, der hasst. Und Gott wird diese Sünde nicht nur an ihm heimsuchen, bis ins dritte und vierte Glied. Ja. Das bedeutet, durch den Götzendienst schaffen wir einen Fluch, der sich oder ein Gericht Gottes, wenn man das Wort Fluch nicht mag, schaffen wir ein Gericht Gottes oder eine Disziplinierung Gottes, wer das Wort Gericht nicht mag, die sich auf unsere Kinder und auf unsere Kindeskinder auswirken wird. Wir bringen dadurch unsere Nachfahren unter das Gericht Gottes oder unter die Einwirkung des Fluches oder unter die Disziplinierung Gottes. Und das muss in unser Herz kommen. Dieses Wort muss, da gibt es nichts mehr, wir haben das jetzt verstanden, da gibt es nicht mehr viel zu verstehen, aber das muss in unser Herz kommen. Ja? Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Sünden der Väter an ihren Kindern heimsucht bis ins dritte und vierte Glied, derer, die mich hassen. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. So, dann gibt es eine Stelle in der Bibel, an die ich gerade erinnert werde, wo ich keine Ahnung habe, wo die steht, mit irgendwo, wo diese ganze Geschichte mit Jakob und den zwei, seinen zwei Frauen ist, Rahel und Lea. Wer weiß, wo die steht? Irgendwo in 1. Mose. Muss das sein? Nee. Kann sein, dass ich es nicht finde. Ich weiß, was der Vers sagt. Weil, ja, danke. Ich weiß, dass der in meiner Bibel nicht unterstrichen ist, aber ich weiß, dass der hier schon in unseren Predigten sehr oft zitiert wurde. Aber dieser, deswegen, ihr habt den Vers auch schon gehört? Nee, ich finde den nicht. Aber da heißt es aus Jakobs Sicht, ihr habt den schon oft gehört, diesen Vers, vorgelesen. Da heißt es aus Jakobs, Jakob liebte Rahel, was Rahel mehr als Lea? 29 Vers 30. Ja, so ging er auch zu Rahel ein und er hatte Rahel lieber als Lea. Ja? Er hatte Rahel, danke schön, genau das ist die Schriftstelle. So ging er auch zu Rahel ein, also er hatte Sex mit ihr und er hatte Rahel lieber als Lea. Und er diente ihm noch weitere 7 Jahre lang. So, und jetzt kommt ein kleiner Kommentar des Heiligen Geistes im nächsten Vers. Als aber der Herr sah, was sieht er? Sieht er, dass Jakob Rahel lieber hat als Lea? Nein. Als aber der Herr sah, dass Lea verhasst war. Ups. Ja. In manchen Übersetzungen steht verschmäht, bei mir steht verschmäht und dann steht unten in den Anmerkungen wörtlich verhasst oder zurückgesetzt. Ja, verhasst. Ich glaube, im Hebräischen steht wirklich verhasst. Und das ist Gottes Sicht. Das ist, was Gott hier sieht. Jakob sieht, ich liebe die einen mehr als den anderen. Ja, ich liebe beide. Das ist genau diese Verführung. Ihr sagt, nein, es geht nicht. Du kannst nicht zwei Leute lieben. Du wirst den einen anhängen, den anderen verachten. Wen hat Jakob verachtet? Er hat Lea verachtet. Als aber der Herr sah, dass Lea verhasst war. Oh, das ist Gottes Sicht der Dinge. Ja. So, und dann haben wir, es ist, um sicherzugehen, dass wir nicht verführt werden über, wenn wir denken, ja, wir lieben doch. Irgendwie lieben wir doch. Ja. Okay, nein. Wir gehen zu Lukas 12, Vers 34. Sagt immer noch bei derselben Wahrheit, bei derselben Aussage, wir können nicht zwei Herren dienen, wir werden einen hassen, den anderen lieben. Und da heißt es, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wo euer Schatz ist, wird euer Herz sein. Ist euer Schatz im Himmel, ist euer Schatz bei Jesus, da wird euer Herz sein. Ist euer Schatz, das, was euch liebt und das, was euch wert ist, ist das irgendwo anders? In euren Hobbys, in eurem Auto, in eurem Beruf, in euren Kindern, in euren Frauen, in eurer Familie, in eurer Tradition, in eurer was weiß ich auch immer, ja, eure Zeit. Da ist euer Herz. Eurem Geld. Ja. Mammon ist einer von vielen Götzen. Und dann schlagen wir mal 1. Korinther 10 auf. So. Jetzt wird es ein bisschen heftiger. Ja. So, das ist das Erste, was in unser Herz kommen muss, ist, wenn wir Götzen die tun, hassen wir Gott. Zweitens, wir können nicht zwei Herren dienen. Drittens, Gott, wir bringen Flüche über unsere ganze Familie und über unsere Generation dadurch. Und wir haben auch schon angedeutet, dass mit der Eifersucht, aber das kommt später wahrscheinlich nochmal. 1. Korinther 10. Na, wir lesen ab Vers 1. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. So, was bedeutet das? Dass die unter der Wolke waren und durch das Meer hindurchgegangen sind, steht im 2. Vers. Sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer. Wir haben also zwei Taufen erlebt, eine in der Wolke, eine im Meer. Ja? Wir alle wissen, das Meer symbolisiert typologisch die Wassertaufe und die Wolke symbolisiert die andere Taufe. Wir haben ja die Predigten darüber gehört, über die Wolke. Gibt es auch im Internet. Für alle, die damit nichts anfangen können. Schaut es euch an. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen, alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Okay, was sagt Paulus hier? Er sagt, das ist zwar Altes Testament, okay, aber die hatten in Wirklichkeit keinen Nachteil. Die hatten keinen Nachteil. Die hatten dieselben geistlichen Segnungen wie wir, in anderer Form, in einer anderen Manifestation, ja. Aber es waren dieselben geistlichen Segen. Und die hatten dieselbe geistliche Speise gegessen, haben wir gerade gelesen. Und denselben geistlichen Trank getrunken. Ja, und Jesus zieht genau diese gleiche Analogie in Johannes 6, wo er sich mit dem Manna vergleicht, das von oben kommt. Und wo er von den Leuten sagt, ihr müsst von mir essen. Ich bin die geistliche Speise. Ja. So Paulus sagt, die hatten keinen Nachteil, die Leute damals. Die waren nicht anders als ihr jetzt. Ihre äußeren Umstände waren anders. Ja, die Art und Weise, wie sich das manifestiert hat im Physischen, war anders. Aber die geistliche Wahrheit war dieselbe. Aha, warum sagt ihr das? Ja. Vers 5. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Gefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. So, warum sagt er das? Diese Dinge sind zum Vorbild für uns geschehen, für die Gemeinde. Es gibt Leute, die glauben, dass all diese alttestamentlichen Geschichten nette Geschichten sind, die für die Gemeinde keine Gültigkeit mehr haben. Falsch. Falsch. Paulus sagt, dieselben geistlichen Segnungen und das Ganze ist für uns geschehen. Warum? Weil es uns genauso gehen kann wie denen. Diese Dinge sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. So, was war ihr Problem, dass sie im Alten Testament gelebt haben, dass sie vor der Kreuzigung Jesu gelebt haben, vor der Auferstehung? Nein, das Problem war, dass sie böse Begierden in ihrem Herzen haben. Und in Jakobus 1 steht, ein jeder aber wird von seinen eigenen Begierden gelockt. Und wenn aber die Begierde empfangen hat, so gebiert sie die Sünde. Ja. So, die Leute hatten keine Ausrede, sagt Paulus. Genauso wie wir keine Ausrede haben. Und dann sagt er, diese Begierden sind sehr wichtig, dass wir das verstehen. Denn in Vers 7 heißt es, werdet auch nicht Götzendiener, so wie einige von ihnen. Ja. Und diese Begierden, die treiben uns. Und die drängen uns dahin zu den Götzen. Werdet nicht Götzendiener, so wie einige von ihnen, wie geschrieben steht. Das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Moment mal. Steht ja nichts mit. In Paulus' Begründung steht ja nichts von Götzen. Ja, wir lesen das nochmal. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie einige von ihnen, wie geschrieben steht. Okay, jetzt zitiert er bestimmt irgendein Vers. Zum Beispiel 2. Mose 20, Vers 5, wie ich den vorgelesen habe. Nein, er zitiert hier was von Essen und Trinken und Vergnügen. Das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, statt auch, um sich zu vergnügen. Ne? 2. Mose 32, Vers 6 zitiert er hier. Also hat Essen und Trinken und sich Vergnügen irgendwas mit Götzendienst zu tun. Ja? Und dann kommen diese Begierden ins Spiel. Gott hat kein Problem, wenn wir Spaß haben. Es steht sogar dreimal in der Bibel, dass Gott uns alle Dinge gegeben hat, damit wir sie genießen. Einmal sagt Paulus das in Timotheus und zweimal steht es im Buch der Prediger. Ja? Im Buch der Prediger steht außerdem ausdrücklich, dass kein Mensch irgendeine Segnung auf dieser Erde genießen kann, wenn Gott es ihm nicht zulässt, wenn Gott ihm den Genuss nicht gönnt. Ihr könnt das nachlesen im Prediger. Ja? Da wird dann über Leute aufgezählt, die sehr viele Güter und sehr viele Sachen haben, sehr reich sind, aber diese Dinge alle nicht genießen können, weil Gott es ihnen nicht erlaubt, diese Dinge zu genießen. Und diese Leute sind sehr arm dran. Jeder Genuss, den wir haben, kommt von Gott, ist Gottes Gnade. Die Bibel ist sehr deutlich. Paulus schreibt in Timotheus, Gott, der uns alle Dinge zum Genuss darreicht. Okay, so, ich sage nicht, Vergnügen ist böse. Aber wir haben in der Bibel drei Worte. Schuld, Ungerechtigkeit, je nachdem wie es übersetzt wird, Avon im Hebräischen. Im Englischen wird das mit Iniquity übersetzt. Dann haben wir Sünde und wir haben Übertretung. Ja, diese drei Begriffe haben wir. So, die Schuld, Ungerechtigkeit ist immer, wird immer im, zum Beispiel, wir haben, steht immer im Zusammenhang mit den Generationen. Das ist eine generationübergreifende Form von Sünde, von Schuld, die da auf uns geladen wird. Ja. Dieses Wort Schuld, Avon, überall in der Bibel, wo wir das finden, sehen wir das im Kontext mit Vererbung. Und das ist nichts anderes, als was Luther die Erbsünde bezeichnet hat. Das, was wir, das ist die Natur, die wir vererben, unsere DNA. So, und dann gibt es Sünde, das ist nicht die Tat. Ja? Diese Schuld, die Ungerechtigkeit ist nicht die Tat der Sünde. Es ist aber die Ausrede oder die Begierde, die uns zur Sünde, zu der Tat treibt. Okay, das ist nur so nebenbei. Dann gibt es die Sünde, was die, womit meistens die eigentliche Tat gemeint ist, das Stehlen, ja? Oder das Lästern, das Lügen, der Mord, das ist die Sünde, die Tat. Und dann gibt es auch noch das Wort Übertretungen. Oder ja, Überschreitungen, wo man eine gewisse Grenze überschreitet. Und dieses Wort Übertretungen, das ist im Bereich der Vergnügungen und des Genusses und unseren Begierden ist das sehr wichtig. Weil Gott hat kein Problem, Gott möchte sogar, dass wir genießen. Ja? So, zum Beispiel schreibt Johannes da im dritten Brief an den Typen, an den er den Brief adressiert, jetzt keine Ahnung, seinen Namen vergessen, ich möchte, dass es dir in allen Dingen wohlergeht, schreibt er da. Ne? Und Paulus sagt an Timotheus, Gott gibt uns alle Dinge zum Genuss. Aber jedes Mal, wenn wir etwas genießen, kommt diese Begierde, die wir vererbt haben, die wir durch die Schuld, durch die Ungerechtigkeit der Väter vererbt haben. Und angefangen mit Adam. Und jedes Mal, wo wir Genuss haben, kommt die Begierde und sagt, mehr davon. Noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Noch mehr davon. Nicht aufhören. Noch mehr davon. Ja? Und irgendwo wissen wir, irgendwo ist die Grenze, die Maßlosigkeit, irgendwo überschreiten wir die. Und da begehen wir eine Übertretung oder Überschreitung. Ja? In dem Moment wird der Genuss nicht mehr zum Genuss, sondern er wird zu einer Übertretung. In dem Moment hören wir auf die Begierde, die da in uns spricht und die uns wegreißt und fortlockt. Jakobus kurz, dieses ganze Prinzip wird in Jakobus erklärt. Das muss, und die Begierde spricht fast immer in Form von Gedanken oder in Form von Gefühlen. Diesen zwei Dingen. So, Jakobus 1. Und wir können, obwohl wir die Sünde und diese Neigung zur Sünde, die Schuld, die Ungerechtigkeit, im Neuen Testament wird das auch mit Gesetzlosigkeit übersetzt, obwohl wir das vererbt haben, obwohl das in unser DNA steckt, können wir nicht die Schuld auf unsere Väter oder auf Noah oder auf Adam schieben. Ja? Letztendlich hat Adam das in diese Welt hineingebracht. Gott hat den Menschen ohne das geschaffen. Aber dieses böse Herz, das ist nichts anderes als das böse Herz. Jeremia 17, Vers 9. Das Herz des Menschen ist bösartig und verführerisch. Wer kann das ergründen? Ja, das ist die Wurzel von jeder Sünde. So, das haben wir von Adam. Okay, Adam hat dafür eine Tür geöffnet. Adam hat diesen Menschen, wie Gott ihn geschaffen hat, diese DNA verdreht. Und übrigens, das hebräische Wort Avon, es bedeutet verdreht, pervertiert, verdreht. Und es ist ein interessanter Zufall, dass die menschliche DNA eine verdrehte Doppelhelix ist. So. Es ist wirklich in uns. Wir sind verdreht, ja? Pervertiert. Und hier heißt es, niemand sage, wenn er versucht wird, er werde von Gott versucht. Wir können die Schuld nicht auf Gott schieben. Ja? Gott hat uns nicht so geschaffen. Oder hat uns ohne das geschaffen. Adam hat das in die Welt gebracht. Diese, ja. Denn Gott kann nicht versucht werden zu böse und er selbst versucht auch niemanden. So, okay, Gott, wir können auch Gott nicht die Schuld geben, weil er irgendwie die Versuchung zulässt. Wir können aber auch nicht, und dann geht's weiter, denn jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt wird. Wir können auch nicht unseren Väter die Schuld geben, von denen wir das geerbt haben. Nein, es ist unsere Begierde, auf die wir letztendlich doch hören. Es ist unsere eigene Begierde, die in uns ist. Ja. Und deswegen hat Götzendienst mit Vergnügen, wird Götzendienst hier mit Vergnügen oder Essen und Trinken in Verbindung gebracht. Weil sobald wir Vergnügen haben oder sobald wir Essen trinken, kann es sein, dass die Begierde zu uns spricht und uns zu einer Übertretung bringen möchte, dass sie uns fortreißen möchte von diesem geraden Weg, den wir gehen, und dass wir von dem Weg abkommen. Das in irgendeine Form von Maßlosigkeit. Ja. Und dafür müssen wir Gott um Vergebung bitten. Und das ist so der erste, diese Maßlosigkeit, womit lockt die Begierde uns? Mit einem Genuss, mit einem besonders tollen Genuss. Ja, damit lockt sie uns. Und das wollen wir, alle Menschen wollen das. Ja, alle wollen sich gut fühlen. So, wenn man sich vor allem, wenn man keine guten Eltern hat und wenn die Eltern es nicht geschafft haben, wenn man ein kleines Kind war, dieses innere Wohlbefinden in einem Kind zu schaffen, dann ist das Kind anfällig, das ganze Leben lang anfällig für alle möglichen Arten von Süchte oder Maßlosigkeiten. Ja? Weil es ständig dieses Verlangen nach einem Wohlbefinden hat, in was für einer Form auch immer. Okay, jeder Einzelne wird von seiner eigenen Begierde gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. So, was passiert, wenn wir auf die Begierde hören? Dann werden wir schwanger. Wir empfangen und es wird ein Kind geboren. Das Kind ist die Sünde. Ja? Also wenn es zur Sünde kommt, im Sichtbaren hier, sind schon eine Menge andere Dinge passiert, im Unsichtbaren. Ja? Wir sind übertreten, wir haben auf die Begierde gehört und nicht auf den Heiligen Geist. Wir sind vom Weg abgekommen, es sind schon eine Menge andere Dinge passiert. Und wir haben das Gute, das Vergnügen, was Gott uns gibt, wir haben das pervertiert. Und dann sagt Paulus zurück zu 1. Korinther 10, Paulus sagt dann weiter, das Volk setzte sich nieder, um zu essen, und also werdet auch nicht Götzendiener, so wie einige von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben. Und was bedeutet das Wort Unzucht? Sex haben mit möglichst vielen Frauen und auf alle möglichst perversen Arten. So, das ist, hat eine ganz klare sexuelle Bedeutung, immer in der Bibel, wo das Wort Unzucht oder Hurerei getrieben wird. Ja. So, das ist schon ein bisschen heftiger als Essen und Trinken und Vergnügen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie einige von ihnen Unzucht trieben und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie auch einige von ihnen versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Und jetzt schlagen wir mal Hesekiel 6, Richter 2 bis 17 auf. Richter 2 bis 17. Und schaut mal, ob ihr da eine Parallele zu dem findet, was wir gerade eben gelesen haben, ob euch das auffällt. Richter 2 bis 17. Da geht es um das Volk Israel in einer der finstersten Zeiten, gottlosesten Zeiten. Aber auch ihren Richtern gehorchten sie nicht, gehorchte das Volk Israel nicht, sondern sie hurten mit anderen Göttern und beteten sie an und wichen bald ab von dem Weg, auf dem ihre Väter im Gehorsam gegen die Gebote des Herrn gegangen waren. Sie handelten nicht ebenso. Nochmal. Ich bin nicht sicher, ob das jeder gesehen hat. Ich glaube eher nicht. Aber auch ihren Richtern gehorchten sie nicht, sondern sie hurten mit anderen Göttern und beteten sie an und wichen bald ab von dem Weg, auf dem ihre Väter im Gehorsam gegen die Gebote des Herrn gegangen waren. Das ist interessant. Normalerweise hurt man mit Frauen. Ja? Man hat normalerweise Sex mit Frauen. Und hier steht aber, dass sie Sex mit anderen Göttern hatten. Und wir wissen, was damit gemeint ist. Götzendienst. Und es gibt noch viele andere. In Hesekiel 6, in Hesekiel 16 gibt es diesen Ausdruck, dass sie anderen Göttern nachhurten. Ja? So, wir haben gerade eben gelesen von, lasst uns auch nicht Unzucht treiben. Das hat Paulus im Zusammenhang mit Götzendienst zitiert. Ja? Unzucht und Götzendienst sind in der Bibel nie weit auseinander, diese beiden Sachen. Und wenn jemand von euch ganz normal mit Unzucht ein Problem hat, dann rate ich euch, prüft euch mal und erlaubt doch dem Heiligen Geist, euch Götzendienst zu zeigen in eurer Familie und in eurer ganzen Generation. Ja. Es ist sehr eng verbunden in der Bibel. Unzucht, Hurerei und Götzendienst. Okay. Und sehr oft benutzt die Bibel diesen Ausdruck, sie hurten anderen Göttern nach. Und wir werden das gleich sehen. Aber Götzendienst ist nichts anderes als geistliche Hurerei. Oder, ich muss mal ganz platt aus, ganz deutlich sagen, Sex mit diesen Dämonen, die hinter diesen Göttern stecken. Ja? Und das für euch ein bisschen erschreckend ist, wird gleich noch deutlicher. Und dann steht, dann haben wir hier eine weitere Parallele gelesen, sie wichen ab von dem Weg. Ja, das habe ich gerade auch erklärt. Dass es ein Abweichen von dem Weg ist. Okay, zurück zu 1. Korinther 10. Sie hurten anderen Göttern nach und wichen ab von dem Weg. 1. Korinther 10 lesen wir. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben. So wie einige von ihnen Unzucht trieben und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch einige von ihnen versucht und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, so wie einige von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben. Das Alte Testament ist für uns, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meint, der steht, der seht zu, dass er nicht falle. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung getroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Darum, meine Geliebten, also wenn ihr in Versuchung seid, sucht nach dem Ausgang. Fragt Gott, wo ist der Ausgang aus dieser Versuchung heraus? Wo ist der Ausgang? Darum, meine Geliebten, darum, weil das alles jetzt geschrieben wurde und weil das uns alles als Vorbild dient, weil das alles gesagt wurde, darum flieht vor dem Götzendienst. Flieht vor dem Götzendienst. Und das bedeutet, ich muss nicht beten, oh Gott, nimm doch bitte den, mach doch bitte so, dass ich keinen Götzendienst habe. Oder so. Da steht flieht. Und das ist eine, das ist immer wichtig, wenn wir das, dass wir das merken. Es gibt Dinge, die muss Gott tun, es gibt Dinge, die müssen wir tun. Da erwartet Gott Gehorsam von uns, die sind in unserer Verantwortung. Und das ist eine ganz klare Aufforderung an uns, vor allem, was irgendwie nach Götzendienst riecht oder was irgendwie mit Götzendienst zu tun hat, davor wegzulaufen. 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 Ja? Wirklich. Wenn wir merken, dass es in irgendeiner Form Götzendienst, dann müssen wir mit allem, mit aller Kraft, die wir haben, mit aller Gnade, die Gott uns gegeben hat, dem irgendwie einen Riegel vorschieben. Wem ist es in unserer, Gott erwartet tatsächlich, dass es von unserer Verantwortung ist, dass wir da aufhören. Ja? Flieht vor dem Götzendienst. Das steht nicht nur, auch nicht nur einmal in der Bibel. Ja? Interessanterweise im Johannesbrief, wo Johannes die meiste Zeit über die Liebe schreibt, 1. Johannesbrief, ja, geht es sehr viel um die Liebe und das Gebot der Liebe. Und der letzte Vers, nachdem er all diese Ausführungen macht, der allerletzte Vers ist, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Hütet euch vor den Götzen. Das ist das Letzte, was er denen mitgibt. So Kinder, nachdem ich all das gesagt habe, ja, ihr müsst einander lieben, wer seinen Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Ja. Wer sagt, dass er Gott liebt, aber seinen Bruder nicht liebt, ist ein Lügner, denn wie kann er den lieben, den er nicht sieht, wenn er den nicht liebt, den er sieht. Nach all diesen Sachen sagt er, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Was hat das mit Liebe zu tun? Paulus schon beantwortet die Frage. Man kann nicht zwei Herren lieben. Entweder wird man einen lieben und anderen hassen, oder umgekehrt. Ja? So, wenn wir Götzendiener sind und wenn wir Götzendienst haben, dann ist das ein sehr großes Hindernis, das verhindert, dass wir Gott lieben. Und das ist ernst. Weil das ist das größte Gebot. Ja? Wenn wir Gott lieben wollen, und jeder, der ein wirklicher Christ ist, will Gott lieben. Und in der Bibel steht nicht, wie wir Gott lieben können. Da steht nicht Anleitung zum Gottlieben. 1. Paulus, sonst Brief, sonst wo oder so. Steht nirgendwo. Da steht aber sehr oft der ausdrückliche Befehl, Gott zu lieben. Und Paulus sagt sogar, verflucht sind alle, die nicht Gott lieben. So, aber da steht nicht, wie wir das tun. Ja? So, wir müssen es in unserer Verantwortung, es herauszufinden. Wie können wir Gott lieben? Und, naja, ein bisschen wird darauf hingewiesen, fällt mir gerade ein, weil Paulus die Ehe auf Christus und die Gemeinde deutet und das mit der Liebe verbindet. Okay, aber wir werden Gott garantiert nicht lieben können, wenn der Götzendienst in unserem Leben ist. Und deswegen sagt Johannes das. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Und deswegen schreibt Paulus, Geliebte, flieht, lauft weg davor. Lauft weg. Ihr müsst nicht warten, dass Gott euch Gnade gibt, damit aufzuhören. Oder ihr müsst nicht fromm beten, sagen, liebe Gemeinde, bete für mich, dass ich keinen Götzendienst mehr mache. Also das ist völliger Blödsinn. Ja? Ihr müsst davor weglaufen. Das ist in eurer Verantwortung. Und natürlich wird Gott euch dann Gnade geben. Ja. Okay, weiter. Ich rede ja mit Verständigen. Beurteilt ihr, was ich sage, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus, die geistliche Speise? Das, in anderen Worten, das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn es ist ein Brot, so sind wir, die vielen, ein Leib. Denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Seht das Israel nach dem Fleisch? Stehen nicht die, welche die Opfer essen, in Gemeinschaft mit dem Opferaltar? Was sage ich nun? Dass ein Götze etwas sei? Oder dass ein Götzenopfer etwas sei? Nein. Sondern, dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. So, Paulus sagt hier das erste Mal, okay, dieser ganze Götzendienst und so, diese Bilder da, diese Statuen, die bedeuten nichts. Aber dahinter stecken Dämonen. So, das sagt Paulus hier. Dahinter stecken, hinter Götzendienst stecken Dämonen. Und es spielt keine Rolle, ob ihr euch da ein Bild schnitzt und vor dem Bild niederfallt oder ob der Götzendienst in einer unsichtbaren Form, ob ihr vor keinem Bild niederfallt, aber ob ihr eine geheime Liebe in eurem Herzen habt, was nichts anderes ist als Götzendienst. Ob ihr etwas anderes liebt als Gott. Ja, niemand kann zwei Herren dienen. Er wird den einen lieben und den anderen hassen. So, es ist ganz wichtig, dass das, dieser Samen in unser Herz fällt. Götzendienst hat mit Liebe zu tun. Ist euch das schon einmal aufgefallen? Götzen, ich wette nicht. Götzendienst hat mit Liebe zu tun. Mir ist das bis vor kurzem nicht klar gewesen. Götzendienst hat etwas mit Liebe zu tun. Und zwar mit meiner Liebe entweder zu Gott oder zu diesen anderen Dingen. Hinter denen was steckt? Die Dämonen. Ja. Was sage ich nun, dass ein Götzenopfer sei oder dass ein Götzenopfer etwas sei? Nein. Sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Ups. Ja. Wenn wir Götzendienst treiben, sagt Paulus, sind wir in Gemeinschaft mit den Dämonen. Das ist nicht sehr cool. Ja. Das ist nichts Gutes. Und wenn wir Christen sind, Paulus schreibt das an Christen. Ja, wenn wir Christen sind und denken, naja, wir sind jetzt Christen und die Dämonen werden automatisch so wie so ein verkehrter Magnet von uns abgestoßen. Die können gar nichts mehr anhaben. Nein. Hier steht, wenn wir Götzendienst treiben als Christen, was durchaus in der Lage ist, sonst wäre diese ganze Mahnung, die Paulus hier schreibt, total nutzlos. Ja? Und diese Mahnung lauft bitte davor weg. Und Jesu Mahnung, dass man zwei Herren nicht lieben kann, und Johannes seine letzter wichtiger Vers, hütet euch vor den Götzen, Kinder, ja, Kinder Gottes, hütet euch vor den Götzen. Das ist ja alles ziemlich nutzlos. Aha. So, und durch unsere Liebe zu dem Götze, zu der Sache, zu dem Ding, zu dem Vergnügen oder zu was auch immer wir da in unser Herz geschlossen haben, kommen wir in Gemeinschaft mit den Dämonen. Und wir haben gerade eben gelesen, sie hurten den nach. Und das ist, Götzen hat es mit Unzucht zu tun. Ja? Das werden wir gleich sehen. Gemeinschaft mit den Dämonen. Welcher Teil von uns hat da Gemeinschaft mit den Dämonen? Ja? Aber wir lesen erstmal weiter. Ich will nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Das ist ziemlich logisch, ja, dass Paulus nicht möchte, dass Christen in Gemeinschaft mit Dämonen sind. So, das sehen wir alle. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben oder am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Wir sagen ja jeden Sonntag, wenn wir zum Abendmahl einladen, dass wir vorher Buße tun sollen. Und meistens denken wir dann daran, wir denken mit Recht daran an diese Stelle, wenn du auf dem Weg zum Altar bist, um deine Opfergabe zu bringen und dein Bruder hat etwas gegen dich in der Hand, also geh hin und lass die Opfergabe ruhen, geh hin, bring das mit deinem Bruder in Ordnung und dann opfere. Und wir denken dann oft, wenn wir, was auch richtig und was auch gut ist, okay, sind wir mit allen Mitmenschen im Frieden? Gibt es irgendwo, wo wir uns versündigt haben, wo wir das vorher bereinigen müssen? Das ist richtig, das müssen wir weiter so machen. Gut. Aber Paulus sagt hier, wenn wir zum Abendmahl gehen und Götzendienst im Herzen haben, dann reizen wir den Herrn zur Eifersucht. Das geht nicht. Paulus sagt, ich möchte nicht, dass er es tut. So, wenn wir Sonntagabendmahl feiern, müssen wir unser Herzen überprüfen. Wir müssen nicht bis Sonntag damit warten, wir dürfen heute schon anfangen. Wir müssen unser Herz überprüfen, ist da Götzendienst in mir? Ja? Und wenn welcher da ist, wenn wir nicht auf den Ankläger hören und sagen, oh, du bist so doof, du bist so doof, du bist so ein Sünder, Gott kann ich nein, dann werden wir sagen, naja gut, ich wusste doch, dass mein Herz total dreckig und böse ist, wundert mich nicht. Und sagen, Gott, bitte vergib mir das. Wir werden nicht in Anklage gehen und dann werden wir unser Herz reinigen durch die Buße. Okay, wir reizen den, wenn wir Götzendienst betreiben, wir haben Gemeinschaft mit den Dämonen, wir reizen den Herrn zur Eifersucht und das geht nicht, dass wir gleichzeitig am Tisch des Herrn sitzen und am Tisch der Dämonen. Ja, das sind diese Verse sind sehr einfach. Wenn man an Dämonen glaubt, wenn man nicht, dann sind die kompliziert. Weil man weiß, dass es Dämonen gibt und dass unser Kampf tatsächlich mit denen ist. Ja. Okay, und jetzt heißt es weiter. Wo ist der Vers? Ich weiß es nicht. Irgendwo hier. 11. Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Wo ist dieser Vers? Der muss irgendwo hier in der Nähe sein. Kapitel 6. Kapitel 6, danke. Ja. Genau, dankeschön. Genau, hier machen wir weiter. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber, eure Körper Glieder des Christus sind? So, der Leib Christi ist nicht nur etwas Immaterielles, nein, tatsächlich dieses Fleisch und dieses Blut und was ihr hier seht, das gehört auch zum Leib Christi. Nicht nur das Unsichtbare. Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist, ein Körper mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. So, es geht hier um Sex. Ja? Und das ist sehr einfach zu verstehen. Die Bibel sagt, wer mit einer anderen Person Geschlechtsverkehr hat, wird ein Körper mit ihr. Okay. Und jetzt kommt diese Wahrheit des Natürlichen wird jetzt übertragen, eine Parallele zur Wahrheit in der unsichtbaren Welt gezogen. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. So, das heißt, wenn ich den Herrn liebe, und erinnert euch an diesen Vers in Matthäus 6, niemand kann zwei Herren dienen, entweder den einen lieben, den anderen hassen, oder, dann sagt Jesus weiter, er wird den einen anhängen. und den anderen verachten. Anhängen. Lieben und anhängen, das ist das Gleiche. Ja? Wer dem Herrn anhängt, wer den Herrn liebt, ist ein Geist mit ihm. Wenn ich den Herrn liebe und wenn ich meine Liebe, die in mir ist, ihm zum Ausdruck bringe, dann ist mein Geist, mein unsichtbarer Mensch, ist eins mit Jesus, mit dem Herrn. Das ist die Nähe und die Intimität, die wir dann mit Gott haben, in der unsichtbaren Welt. Und Paulus vergleicht das hier, im Körperlichen ist es ein Fleisch und im Unsichtbaren ist es ein Geist. Mein Geist vereinigt sich mit dem Geist Jesu, wenn ich ihm anhänge, wenn ich ihm liebe. Und jetzt heißt es weiter, flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begehrt, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht fühlt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. So, wenn ich Gott anhänge, vereinigt mein Geist sich mit ihm, wenn ich Gott liebe. Aber wenn ich einem Götzen anhänge, ja, wenn ich irgendeiner anderen Sache anhänge, dann vereinigt sich meine Seele mit diesen anderen Dingen. Das geht eine unheilige Seelenverbindung ein. Das ist die Wahrheit, das ist, was hier zum Ausdruck gebracht wird. Ja? Und das ist es, was die Bibel meint, wenn sie schreibt, anderen Göttern nach Huren. Weil es ist dann eine Hurerei, die nicht im Fleisch ist, sondern im Geist, im Unsichtbaren. Unser Geist begeht dann Hurerei. Ja? Deswegen habe ich das erst so gesagt. Das ist die Gemeinschaft, die wir mit den Dämonen dann haben. Wo sich ein unsichtbarer Teil von uns mit dieser Macht der Finsternis eins macht. Und das ist nicht gut. Und wo diese Einheit da ist, ja, da ist immer auch ein Tunnel oder eine Tür, eine Öffnung. Und ihr glaubt mir, die Dämonen machen keine Ferien. Sobald, wenn sie diese Gelegenheit haben, dass da eine Öffnung ist, oder wie Paulus das im Epheserbrief schreibt, dass da Raum entstanden ist, gebt dem Teufel keinen Raum. Ja? Und damit meint er nicht unser Wohnzimmer, sondern unser Herz, unsere unsichtbaren Menschen, unsere Seele, unseren Geist. So, und wie geben wir dem Teufel Raum? Indem wir uns einen Geist mit ihm machen oder mit seinen Helfern und seinen finsteren Mächten. Und sobald sich ein Teil unseres unsichtbaren Menschen da vereinigt, entsteht eine Verbindung. Wir nennen das oft, wenn wir für Leute beten, eine ungöttliche Seelenverbindung. Unsere Seele hat sich damit etwas im Unsichtbaren, ist da eine Verbindung eingegangen. Ja? Jeder Mensch, der außerhalb der Ehe Sex hat, hat zu dem Partner, mit dem er gehurt hat, für die Bibel das Unzucht, ja, so eine Seelenverbindung eingegangen. Er hat sich mit diesem so eins gemacht. Und die Dämonen nutzen diese Seelenverbindung aus. Die nutzen die aus, indem sie euch dann, wenn ihr die nie getrennt habt, zum Beispiel, ihr hattet Sex vor der Ehe oder irgendeine Form von Unzucht oder es muss noch nicht mal körperlicher Sex gewesen sein, ihr habt euch irgendwelche Bilder im Internet angeguckt von irgendwelchen Frauen und das hat sich in euch eingebrannt und da ist eine Verbindung im Unsichtbaren entstanden. So, und jetzt, ja, ihr merkt vielleicht, okay, das ist falsch, das wollt ihr nicht, später heiratet ihr die Frau, vorher habt ihr viele Partner gehabt, dann heiratet ihr die Frau eures Lebens, ihr bekehrt euch zu Gott und so und ihr tut Buße darüber. Und dann wollt ihr eure Frau lieben. Und ihr wollt nicht mehr all diese bösen Sachen, die ihr früher getan habt, tun oder damit was zu tun haben, weil ihr jetzt Christen seid. Aber auf einmal habt ihr nachts Träume über diese Person von früher. Oder es kommen ständig Gedanken. Diese Personen sind in den Gedanken ständig präsent bei euch. Wie kann das passieren, obwohl ihr das nicht wollt? Durch diese Verbindungen, die in der unsichtbaren Welt von der einen Seele zur anderen Seele geschaffen wurden. Durch diese Verbindung kann der Teufel euch immer noch unreine Träume geben. Er kann euch immer unreine Gedanken schicken. Ja? Und bis ihr nicht Jesus bittet, dass er diese Verbindung durchtrennt und das Blut des Lammes euch da reinwäscht, werdet ihr damit zu kämpfen haben wahrscheinlich. Ja? Okay. Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Paulus sagt, Gott sagt in Richter Sie hurten anderen Göttern nach. Paulus sagt, ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft mit den Dämonen habt, oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Ja. Gott möchte uns, Jesus hat uns am Kreuz erkauft und nicht nur ein Teil von uns. Jesus hat nicht nur meinen rechten Arm oder meinen linken Arm oder meine Gedanken oder meine Gefühle oder meinen Willen oder meine Vorstellungskraft erkauft. Nein, Jesus hat sich meinen ganzen Menschen erkauft. Samt meinem kompletten Körper und samt meinem kompletten unsichtbaren Menschen. Und der unsichtbare Mensch sind, wenn man ihn ganz grob einteilen will, Gefühl, Verstand, Wille, das Gewissen, unsere Vorstellungskraft, all diese Dinge, unsere Herzenshaltung, das alles macht unseren unsichtbaren Menschen aus, unseren Charakter, unsere Persönlichkeit, wie wir sind. Und Jesus hat uns komplett erkauft. Wenn sich jetzt aber Teile von meiner Persönlichkeit mit der Finsternis eins machen und ich dem Teufel Raum gebe und ich ihn da reinlasse, mich zu beeinflussen, und da entstehen in der unsichtbaren Welt diese Verbindungen durch die Einheit, die ich da eingegangen bin, ja, dann habe ich Gemeinschaft mit den Dämonen, ob ich will oder nicht. Ja, wenn wir Christen sind, wollen wir das ja nicht.
Ja. Helmut?
Ja?
Kannst du Sprüche 25, 28
machen? Ja, ich habe keine Ahnung, was da steht. Ich hoffe, dass du nicht im Fleisch bist. Sonst müsste ich dich ermahnen jetzt als Leiter. Ich habe ja keine Angst mehr davor jetzt. Sprüche 25?
28.
Oh ja, das ist gut. Wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Ja? Erinnert euch an das, was ihr am Wochenende gehört habt, über Nehemia, wie Nehemia diese Mauer gebaut hat, um Jerusalem, und wie diese Mauer, ja, in der Bibel wird unser Geist sehr oft mit einer, und Geist und Seele sehr oft mit einer Stadt verglichen. Das ist nicht der einzige Vers hier in Sprüche. Ich glaube, ich habe mich immer noch unterstrichen, aber wir suchen die jetzt nicht. Ja. Wie eine Stadt mit niedrigem Mauer, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Wie wollen wir unseren Geist beherrschen, wenn der sich mit diesen finsteren Mächten eins macht? Wie soll das denn gehen? Ja. Und wenn wir in Götzendienst gehen, dann, wenn wir diese finsteren Mächte anfangen zu lieben, ja, dann haben wir ein Problem. Interessanterweise, bevor Nehemia anfing, die Mauern zu bauen, kam ja Esra, ne, und hat den Tempel gebaut. Der Tempel wurde zuerst gebaut. Der Tempel, das ist Gottes Reihenfolge, das müssen wir verstehen. Gott baut zuerst, Gott fängt von innen an und geht von innen nach außen. So, zuerst wurde der Tempel gebaut, das Heiligtum. Zuerst, wir bekehren uns zu Gott. Unser Herz wird gereinigt, gewaschen, wir bekommen ein neues Herz, unser Geist wird lebendig und so. Das ist der Tempel, der drin entsteht. Okay. Interessanterweise hat Nehemia viel mehr Stress gekriegt und viel mehr Verfolgung und viel mehr Angriffe als Esra, als sie den Tempel gebaut haben. Ja? Und da steckt eine geistliche Wahrheit dahinter. Denn es stört den Teufel nicht so sehr, wenn der Tempel ein Tempel ist, aber er hat Zugang zu diesem Tempel. Nehemia hatte drei Hauptfeinde, Sanballat, Geshem und Tobias. Und Tobias hatte sogar, zwei von diesen Typen waren mit jüdischen Frauen verheiratet, die Verwandte von den Priestern waren. Und Tobias hatte sich sogar wahrscheinlich durch seine Verwandten, durch seine Kontakte, er hatte sogar eine Kammer im Tempel, im Heiligtum des Tempels. Der Typ hatte, der kein Israelit war und der total feindlich war und der total dagegen war, was Gott da gegen Gott war, der richtig, ja, ein richtiger Feind war. Der Typ hatte im Allerheiligsten eine Kammer, wo seine Geräte drin lagerten. Das ist ein bisschen krass, oder? Ja, wie hat er die wohl gekriegt? Durch seine verwandtschaftlichen Beziehungen. Ja? Später in Nehemia, oder ist es Esra, wo die dann das Wort Gottes wiederfinden und lesen, auf einmal merken sie, oh, wir durften gar nicht, die ganzen Amoriter und Amalekiter, Frauen gar nicht heiraten. Und dann merken sie, was für einen Schaden das alles angerichtet hat. Und dann kommt das alles ans Licht. Ja? Und diese zwei von diesen Feinden, die hatten tatsächlich enge verwandtschaftliche Beziehungen zu den Priestern oder zu den Leuten im Volk, die da was sagen hatten. Unwahrscheinlich haben sie die überredet. Ja? Die hatten eine Gemeinschaft da. Und das hat bewirkt, dass im Zentrum, im Allerheiligsten, auf einmal der Feind sich einnisten konnte. Eine Kammer und seine Geräte waren da drin. Später, als das rausgekommen wurde, wurde das alles zerstört und verbrannt. Ja? Aber das passiert, wenn wir nicht vor dem Götzendienst weglaufen und wenn da keine Mauern sind um unsere Stadt. Ja? Und deswegen kommt der wahre Widerstand erst dann, wenn wir die Mauern aufbauen. Solange der Teufel Zugang zu unserem Herzen, zu unserem Heiligtum hat, denkt er sich, ja gut, das kriege ich schon, dann niste ich mich ein, dann kriege ich Raum. Ja. Aber sobald wir mit der Absonderung von der Welt anfangen, was die Mauer auch bedeutet, und sobald wir mit der Heilung der Mauer anfangen, ja, zum Beispiel, was Jesus mir gezeigt hat, die Minderwertigkeit und die Scham, das waren Risse in meiner Mauer, ja, durch die der Teufel immer wieder rein spazieren konnte und mich davon abhalten konnte, im Geist zu dienen. Okay, so, gib dem Teufel keinen Raum. Ja. Und der Teufel wird sich da sein, im Tempel seinen Götzenschrein da errichten. Und dann werden wir uns wundern, wir sind doch Christen, wir wollen das eigentlich gar nicht. Warum ist das so? Und ich bin doch ein Christ, warum zieht es mich immer wieder dahin? Ich will das doch eigentlich gar nicht so. Tja, wahrscheinlich ist da eine Gemeinschaft mit der Finsternis, von der wir gar nichts wissen. Die meisten Israeliten wussten gar nicht, dass der Tobias da eine Kammer in dem Heiligtum hatte. Ja. Okay. So. Ja. Diese Gemeinschaft mit den Dämonen oder dieser Götzendienst oder diese Liebe oder dieses Anhängen mit den Götzen, das schafft diese seelischen Bindungen. Ja. Und diese seelischen Verbindungen werden in dieser Verwandtschaftsbeziehung, die diese Heiden zu diesen Priestern hatten, und die sie ausgenutzt haben, zu ihrem Vorteil, deutlich. Ja. Jesus sagt zum Beispiel, ja, wenn wir das verstehen, Jesus sagt, man kann nicht zwei Herren lieben. Absolut unmöglich. Und Gott sagt, wer ein Götzendiener ist, das ist jemand, der mich hasst. Wenn wir das verstehen, dann verstehen wir auf einmal diesen Vers, den Jesus da sagt, wer Vater, Sohn, Mutter, Frau nicht hasst, kann nicht mein Diener sein. Weil wer sagt, ich liebe die, kann ja nicht die anderen lieben, kann ja nicht Jesus mehr lieben. Ja. So, das ist so die stärkste, sehr oft sind die verwandtschaftlichen Beziehungen die stärksten seelischen Bindungen, die uns davon abhalten, Gott zu gehorchen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja. Und dieser Unterschied ist so groß, dass Jesus den Hass nennt. Okay. Dann eine andere Sache. Paulus hat auch noch gesagt, dass wir Gott zur Eifersucht reizen. Ja. So, wenn wir und dass wir entweder haben wir Gemeinschaft mit dem Mond oder wir haben Gemeinschaft mit Gott. So, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, dann erleben wir die Gegenwart Gottes. Wenn wir, sobald wir aber in den Götzendienst gehen und anfangen, einer Sache nachzuhängen, das ist der erste Schritt, den wir aus der manifesten, spürbaren Gegenwart Gottes rausmachen. Wir werden sofort die Gegenwart Gottes verlieren, wenn wir Götzendienst haben. Wenn ihr euch fragt, warum kann ich von Gottes manifester Gegenwart, von Gottes Nähe nichts wahrnehmen? Vielleicht ist Götzendienst die Antwort. Hört, ich weiß nicht, was der Heilige Geist euch jetzt sagt. Ja? Aber das ist eine, das Wort Gottes nennt das als einen Grund. Ja? Und im Gegenteil, wenn wir Gott Johannes schreibt, dass wenn wir Gott lieben, dass das die Gegenwart Gottes anzieht. Nichts zieht so sehr die Gegenwart Gottes an, wie jemand, der Gott wirklich liebt. Und Liebe ist nichts anderes als Anbetung. Das ist das Herz der Anbetung. Ja. Alles zur Ehre Gottes tun. Alles aus Liebe zu Gott tun. Das ist Anbetung. Und das ist das, was die Gegenwart Gottes auf die Erde bringt oder was die Nähe Gottes bringt. Ja. Ich rede nicht von der Allgegenwart Gottes. Ja, ich weiß, dass Gott allgegenwärtig ist. Aber naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Obwohl Gott allgegenwärtig ist und ein Millimeter vor mir jetzt gerade ist und hinter mir und über mir und neben mich und über mich, so wie David das sagt, von allen Seiten gibt es mich ja, gibt es auch die Nähe Gottes. Obwohl Gott allgegenwärtig ist, kann er sich nähern. Und das ist eine manifeste, spürbare, wahrnehmbare Gegenwart. Und die kriegen wir, wenn wir Gott lieben. wenn unser Herz sich für ihn öffnet in Liebe und Anbetung und ihn verehrt, ja, tut alles zu Ehre Gottes, schreibt Paulus. Das ist der Schlüssel. Oder Johannes schreibt, wenn wir lieben, so sind wir in Gott. So sind wir in dieser Nähe Gottes. Wenn wir in Gott sind, sind wir Gott ziemlich nah. Ja. Johannes schreibt das im ersten Johannesbrief sehr ausführlich. Er schreibt mit sehr vielen verschiedenen Begriffen diese Nähe Gottes. Und der Schlüssel ist immer, wenn wir lieben. Mose sagt, wenn du nicht mit uns gehst, Herr, so führe uns nicht von hier auf. 2. Mose 33 oder so. Ja. Und dann sagt er, er klettert diese Aussagesigkeit, weil das, was uns besonders macht vor allen Völkern, ist, dass du in unserer Mitte bist. Ja. Daran werden alle Leute erkennen, dass wir ein besonderes Volk sind. Jesus sagt zu seinen Jüngern, daran werden euch alle erkennen, woran, dass ihr liebt, dass ihr Liebe untereinander habt. Denn wenn die Liebe da ist, ist Jesus in der Mitte. Dann sind wir in Gott und Gott ist in uns. Und wer liebt, bleibt in Gott. Ja. So Jesus sagt dasselbe wie Mose. Wenn wir Jesus lieben und wenn wir uns untereinander lieben, was dasselbe ist, ja, Johannes erklärt das auch, dann haben wir diese Nähe Gottes. Überall, wo Christen sich wirklich lieben und nicht nur so tun und so, wird diese Nähe Gottes in irgendeiner Form spürbar werden. Okay, Götzendienst vertreibt die manifeste Gegenwart, weil wir in die Gemeinschaft mit den Dämonen kommen. So, Apostelgeschichte 17. Wir sind bald fertig. Apostelgeschichte 17, Vers 16. Moment. Mal kurz gucken. Das ist nicht... Nee. Ja, doch. 17 Vers 16, ja. 17 Vers 16. Das ist Paulus in Athen. Während aber Paulus in Athen auf sie wartete, passiert etwas in ihm. Während aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Und also, als ich den Vers las, ist mir ein Unterschied aufgefallen zu mir. Ich weiß, dass ich so oft Götzendienst mache, dass es für mich fast schon so, naja, okay, ich bin schon wieder ertappt, wie ich hier etwas mehr liebe, als ich Gott liebe. Aber Paulus war das nicht so. Ja, und wenn wir mehr von diesen ersten Christen lesen, 1. Jahrhundert und so, dann sehen wir, wie wichtig ihnen diese Sache mit Götzendienst war. Nämlich wichtiger, es war wichtiger, als sie richtige Lehre haben. Das ist die Wahrheit. Gott lieben ist wichtiger, als die richtige Lehre zu haben. Und keinen Götzendienst zu treiben, ist wichtiger, als in die richtige Gemeinde zu gehen und die richtige Form zu haben und die richtigen Lieder zu singen und so weiter. Ja? Das Allerwichtigste ist, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben und keine Gemeinschaft mit den Dämonen haben. Und Paulus war das so wichtig, ja, als er diese Götzenbilder nur sah, als er in diese Gegend kommt, wo alle Götzen treiben, da passiert innerlich, sein Geist wird... Warum passiert das mit ihm? Weil seine Liebe zu Jesus so stark war. Weil er genau wusste, dass diese Gegenwart, in die ich hier reingehe, das ist genau Gegenteil, das ist der Hass gegen Christus. Das ist Gemeinschaft mit den Dämonen. Das ist nichts Harmloses. Das ist nichts Harmloses. Ja? Und sein Geist ergrimmte. So passiert das mit uns. Wenn wir Götzendienst sehen, wenn wir Götzendienst bei uns sehen oder bei anderen. Ergrimmt unser Geist? Dann, nein, bei mir nicht. Oh, Götzendienst. Okay. Ah. Sind ja nur Dämonen, gibt es vielleicht gar nicht wirklich die Dinger. So, ne? Das ist so. Nein, es ist wirklich. Das war anders bei den Leuten damals. Ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Und dann 1. Samuel 15, Vers 23. Da heißt es, Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Eigenwille oder Widerspenstigkeit, Eigenwille ist wie Abgötterei und Götzendienst. Eigenwille ist wie Götzendienst. Ja. Und um ehrlich zu sein, das Wie steht gar nicht da. Das haben die Übersetzer hinzugefügt. Steht bei euch vielleicht in eckigen Klammern eurer Bibel. Aber da steht in Wirklichkeit, Ungehorsam ist die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit, Eigenwille ist Abgötterei und Götzendienst. Eigenwille ist Götzendienst. Ja? Wenn wir uns selbst lieben, können wir nicht Jesu nachfolgen. Wir müssen uns selbst verleugnen. Wer sich selbst nicht verleugnet, sein Kreuz ausnimmt, kann nicht mein Jünger sein. Absolut unmöglich. Diese Aussage haben wir schon mal gehört, oder? Wir können nicht zwei Herren dienen, gleiche Wahrheit. Wir können nicht zwei Herren dienen. Wenn wir uns selbst nicht verleugnen, dann werden wir uns selbst dienen. Wir werden uns selbst dienen und nicht Jesus dienen. Wenn wir uns selbst verleugnen, können wir Jesus dienen. Dann erst können wir Jesus dienen. Widerspenstigkeit, Eigenwille ist wie Abgötterei und Götzendienst. Galater 5, Vers 20. Dasselbe. Ich lese euch diese Stellen vor. Nicht, weil die neu sind für euch. Die sind wahrscheinlich nicht neu für euch. Wenn ihr die Bibel gelesen, dann sind die nicht neu. Aber dann, wir müssen die aufnehmen. Ja, wir müssen, die müssen in unseren Herzensboden fallen. Und ja, ihr könnt zu Jesus sagen, ihr könnt im Geist sagen, ja Jesus, ich möchte das in mich. Ich möchte das annehmen. Ja und Amen. Das ist dein Wort. Ich möchte, dass das in mein Herzensboden fällt. Ja. Diese Haltung, wenn wir diese Dinge jetzt lesen. Ja. Eigenwille ist wie Abgötterei und Götzendienst. So, Jesus, ich will, dass das tief in meinem Herzen verankert wird. Ich kann nicht zwei Herren dienen. Ich werde den einen lieben, den anderen hassen. Jesus, ich will, dass das in mein Herz fällt. Offenbar sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht oder Eigenwille, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, die solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Das Reich Gottes nicht erben werden. Epheser 5, Vers 5. Ja. Und Paulus schreibt es zu wiedergeborenen Christen. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, Habsucht ist auch nichts anderes als Götzendienst, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Das sollt ihr wissen, kein Unzüchtiger, Unreiner oder Götzendiener oder Habsüchtiger hat ein Erbe im Reich Gottes. Gleiche Wahrheit. Offenbarung 22, Vers 15. Die gleiche Wahrheit wieder. 21, Vers 8 nehmen wir zuerst. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. 22, Vers 15. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Das steht ziemlich oft in der Bibel. Ja. Götzendiener haben keinen Platz im Reich Gottes. Okay. Psalm 115. Vers 8. Psalm 115, Vers 8. 115, Vers 8 und 135, Vers 18. Genau dasselbe, Wort für Wort dieselbe Aussage. Beide Psalmen, ist egal, welchen wir lesen. 135, Vers 18. Den habe ich jetzt hier aufgeschlagen. Ihnen gleich sind sie, welche sie machen. Ein jeder, der auf sie vertraut. Es geht hier um Götzen. Ja. Hier heißt es vorher, die Götzen der Heiden sind Silber und Gold vom Menschenhand gemacht. Sie haben einen Mund und reden nicht, Augen haben sie und sehen nicht, Ohren haben sie und hören nicht, auch ist kein Ohren in ihrem Mund. Ihnen gleich sind alle, welche sie machen, ein jeder, der auf sie vertraut. David sagt, wenn du auf einen Götzen vertraust oder wenn du Götzendienst hast, wirst du deinem Götzen ähnlich. Und glaub mir, das sieht man. Ja? Wenn jemand Fußball als Götze hat, ist das meistens einfach zu sehen, dann läuft er, redet er jeden Tag vom Fußball, er denkt Fußball, er läuft, wird sich wahrscheinlich von seiner Lieblingsmannschaft die ganze Kleidung kaufen und Trikot kaufen und alles und Schal kaufen und so weiter. Ja? Oder wenn jemand irgendeine Musikform als Götze hat und er fällt sehr in Liebe mit dieser Art von Musik, früher oder später wird man ihn dann charakterisieren. Oh ja, das ist ein Emo, das ist ein Rocker, das ist ein Techno-Freak. Woher weiß man das? Naja, ich bin gleich geworden. Der sieht so aus wie diese Leute, die dazu gehören. Ja? Und so kann man viele Menschen schon anhand ihres Äußeren kann man sehen, welche Götzen sie anbeten. Warum? Weil sie die so anbeten, dass sie ihnen gleich geworden sind. Das ist ein ziemlich heftiger Vers. Hm? Ihnen gleich werden alle, die auf sie vertrauen. Und das Gegenteil finden wir in 2. Korinther, Vers 3, 2. Korinther 3, Vers 18. Ihr kennt den Vers, ja? Da heißt es, wir alle, aber indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einen Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild. So, habe ich Gemeinschaft mit Gott? Liebe ich Gott? Bete ich Gott an? Bin ich in der Gegenwart Gottes? Welchen Ausdruck auch immer, ist alles synonym. Werde ich in das Bild Gottes verwandelt? Habe ich Gemeinschaft mit den Götzen, werde ich in das Bild der Götzen verwandelt. Nicht ganz. Eigentlich werde ich in das Bild Satans verwandelt. Ja. Und das sind diese zwei Geheimnisse, von denen die Bibel spricht. Das Geheimnis der Gottseligkeit, das uns in das Ebenbild Gottes verwandelt und das wirkt, um die Braut Christi hervorzurufen. Und wir haben das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, was uns in das Bild des Teufels verwandelt. Und es gibt nur diese zwei Richtungen und man kann nicht stillstehen. Das ist die Wahrheit. Man kann nicht stillstehen. Ich werde entweder mehr in das Bild Jesu verwandelt oder ich werde mehr in das Bild des Teufels verwandelt. Und das Fleisch ist die Natur Satans. Ja, wer das nicht glaubt, liest sich die Früchte des Fleisches durch und dann schaut er sich an, was hat der Teufel für einen Charakter. Genau die gleichen wie die Früchte des Fleisches. Das Fleisch ist die Natur Satans. Und ich werde entweder höre ich auf meine Begierden, auf mein Fleisch und ich habe Gemeinschaft mit den Dämonen und ich liebe die Dämonen und hasse Jesus und habe mit ihnen Gemeinschaft und da entstehen diese Verbindungen und durch diese Verbindung werden die Einflüsterungen der Begierden und Gedanken stärker und stärker und ich werde immer mehr in das Bild des Teufels verwandelt. Oder ich bete Gott an, ich liebe Gott, ich bin in seiner Gegenwart, ich schaue ihn und werde mehr in die Gegenwart Jesu, in das Ebenbild Jesu verwandelt. So, das ist, worum es in Wirklichkeit geht. Ja? Und diese zwei Geheimnisse wirken. Und diese zwei Geheimnisse werden irgendwann zur Vollendung kommen. Ja? Es gibt eine Stelle in Offenbarung, die ausdrücklich sagt, dass das Geheimnis des Christus, dieses Geheimnis der Gottseligkeit, was nichts anderes ist als Christus in uns, der Gestalt gewinnt. Wie Paulus das zu den Galatern sagt, wir haben den Vers auch sehr oft gehört. Ich leide aber, meine Kinder, ich leide abermals Geburtswehen um euch, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Dieses Bild des Christus muss geformt werden. Ja? In unserem ganzen Wesen. Petrus und im Hebräerbrief und viele andere nennen das auch die Errettung der Seele. Aber Paulus nennt es auch so. Ja? Und Jesus nennt es auch so. Aber wir kommen immer mehr auf das Ende zu und ja, die Weichen gehen immer mehr auseinander. So, die Weichen gehen immer mehr. Wir müssen gucken, so, in welches Bild werden wir verwandelt? Ja, in das Bild des Lammes? Wird unser Charakter immer mehr dem des Lammes ähnlich oder werden wir in das Bild des Teufels verwandelt? Ja, weil wir so viel Gemeinschaft mit seinen Freunden haben. Und Götzendienst ist das Entscheidende. Entweder hasse ich Gott und habe ich Götzendienst und ich hasse Gott, oder ich liebe Gott und ich bete ihn an und ich hasse die Götzen. Ja? Diese zwei Dinge sind so gegensätzlich. Da gibt es keine Liebe für beides. Das geht nicht. Wenn es um Götzendienst geht, ja, und um Gott lieben geht, da gibt es keine Alternative. Das sagt Jesus. So. Gott lieben, wenn ich Gott liebe, muss ich das andere hassen. Ich muss das andere hassen. Wenn ihr Kinder liebt, dann hasst ihr alles, was Kindern Schaden zufügt. Dann hasst ihr es, wenn Kinder missbraucht werden oder schlecht behandelt werden. Ja? Wenn ihr sagt, ihr liebt Kinder und ihr findet das nicht schlimm, wenn jemand ein Kind missbraucht, sorry, dann liebt ihr Kinder nicht. Das geht nicht, das passt nicht zusammen. Ja? Wenn ihr wirklich eine echte Liebe habt, muss darf ein Hass geben auf alles, was gegen diese Liebe kommt. Und deswegen gibt es auch Hass und deswegen existiert, hat Gott auch Hass. Deswegen ist Gott auch ein zorniger Gott. Es muss so sein, sonst wäre seine Liebe nicht echt und nicht so intensiv, wie sie ist. Sonst wäre seine Liebe nicht dieses brennende Feuer. Ja. Entweder liebe ich Gott und hasse die Götzen, oder ich hasse Gott und liebe die Götzen. Entweder liebe ich Gott und ich bin in seiner Gegenwart und ich habe Gemeinschaft mit ihm und habe keine Gemeinschaft mit den Dämonen, oder ich liebe die Dämonen und habe Gemeinschaft mit den Dämonen. So. Und der Geist ist das Licht des Leibes. Und der Geist Gottes durchforscht die Tiefen unseres Geistes. Das bedeutet, der Geist Gottes ist jetzt in dem Moment in der Lage, in alle Kammern eures inneren Menschen hineinzugucken. Ja? In Sprüche, da steht, gibt es Verse, die schreiben von den tiefsten, innersten Kammern unseres Menschen. Und in diese Kammern, da dringen Dinge ein, da sagt Sprüche, das sind wie Leckerbissen. Und die sind da verborgen. Und die gehen nicht so leicht raus. Und wir selber finden das nicht. Der Herr ist es, der die Herzen erforscht. Wir können es nicht erforschen. Und vor dem Wort Gottes, vor Jesus, ihm, Hebräer 4, Vers 13, ja, das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert, das Seele und Geist trennt und so weiter. Sondern in ihm ist, in diesem Wort Gottes ist keine Kreatur verborgen. Und das Wort Gottes weiß genau, ob sich irgendwelche Kreaturen in unserem Heiligtum einen Raum geschaffen haben. So wie dieser Tobias in dem Heiligtum damals. Ja? Und das Wort Gottes weiß auch genau, und der Heilige Geist weiß auch genau, durch welche verwandtschaftlichen Beziehungen, durch welche Gemeinschaften diese Räume für das Reiches des Finsternis in uns entstanden sind. So. Und wir wollen ihn jetzt einladen, dass er das zeigt. Heiliger Geist, du bist es, der die Tiefen erforscht. Du bist es, der in die verborgenen Kammern hineinsehen kann. Und wir bekennen, dass wir es nicht wissen. Und wir beten wie David: Prüfe mich und erforsche mich, Herr, und siehe, ob ich auf einem bösen Weg bin. Siehe, ob ich auf einem Wege bin, der zum Schmerz führt, ob ich auf einem Wege bin, der abweicht von deinem Weg. Ob ich Übertretung begangen habe und etwas überschritten habe. Und ob ich in diesem Bereich, ob ich irgendwo Gemeinschaft mit der Finsternis habe. Heiliger Geist, wir bitten dich, decke jede Gemeinschaft mit der Finsternis auf und wirke in uns, dass wir auch diese Liebe für Gott kriegen, dass unser Geist ergrimmt, wenn wir Götzendienst sehen. Dass er vor allem zuerst ergrimmt, wenn wir das bei uns sehen. Dass uns das nicht so egal ist. Jesus, vergib uns, dass wir gedacht haben, Gemeinschaft mit den Dämonen zu haben, ist nichts Schlimmes. Vergib uns dafür, Jesus. Vergib uns, dass wir das noch nie so gesehen haben. Und vergib uns, dass wir dachten, wir könnten dich lieben und gleichzeitig auch irgendwie die Dinge lieben, die dich hassen und die dich zerstören, die dich angreifen, Jesus. Vergib uns, dass wir so verwirrt waren und dass wir versucht haben, diese Dinge irgendwie unter einen Hut zu verbringen. Vergib uns, dass wir versucht haben, zwei Herren zu dienen. Und dass wir dir nicht geglaubt haben, dass du sagst, das geht nicht. Und du sagst, wer ein Götzendiener ist, ist jemand, der mich hasst. Jesus, und natürlich wollen wir nicht als solche erfunden werden, die dich hassen. Wir wollen dich lieben. Und du siehst alle aufrichtigen Herzen, du siehst alle Herzen, die dich lieben wollen. Und du siehst den Grund und du siehst alle Hindernisse, warum es nicht geht. Du siehst alle verborgenen Kammern, die der Teufel in uns errichtet hat, in unserem Herzen. Und du siehst unsere zerstörten Mauern, durch die der Teufel hereinkommen konnte. Und Jesus, wir wissen, dass du von großer Barmherzigkeit bist. Du kommst jetzt nicht mit Anklage. Du kommst nicht mit Verdammung. Ich nehme Autorität über jeden Gedanken der Verdammung. Und Satan, ich verbiete dir jetzt, das Volk Gottes zu verklagen. Du hast hier keinen Raum. Du verschwindest in Jesu Namen. Ein Feuer geht vor Gott her und verzehrt alle Feinde. Ein Feuer geht her und verzehrt alle Gedanken der Anklage in Jesu Namen. Jesus, wir danken dir für deine Barmherzigkeit. dass du da bist, um zu retten, dass deine Hand nicht zu kurz ist, um jetzt zu retten, Jesus. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du da bist, um zu zeigen, dass du da bist, um zu zeigen, wo überall Kammern und Seelenverbindung und Götzendienst ist. Menschensohn, richte dein Angesicht gegen die Berge Israels und weissage über sie und sprich, ihr Berge Israels, hört das Wort Gottes des Herrn. So spricht Gott der Herr zu den Bergen und zu den Hügeln und zu den Gründen und zu den Tälern. Siehe, ich selbst will ein Schwert über euch bringen und eure Höhen verwüsten. Eure Altäre sollen verwüstet und eure Sonnen sollen zerbrochen werden. Und ich will eure Erschlagenen vor euren Götzen hinsinken lassen. Ja, ich will die Leichname der Kinder Israels für ihre Götzen werfen und will eure Gebeine rings um eure Altäre streuen. An allen euren Wohnsitzen sollen die Städte öde und die Höhen verwüstet werden, damit eure Altäre verlassen und zerstört sein, eure Götzen zerbrochen und vernichtet, eure Sonnensäulen umgestürzt und eure Machwerke vertilgt. Und Erschlagene sollen mitten unter euch fallen, so werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Doch ich will einen Überrest lassen. Solche, die dem Schwert entkommen sollen unter den Heidenvölkern, wenn ihr in die Länder zerstreut werdet. Diejenigen aber von euch, welche entkommen sind, werden an mich gedenken bei den Heidenvölkern, wohin sie gefangen weggeführt wurden, wenn ich ihr hurerisches Herz gebrochen habe, das von mir abgewichen ist, und ihre Augen, die ihren Götzen nachhurten, dann werden sie Abscheu über sich selbst empfinden wegen der Bosheit. Wenn ich ihr hurerisches Herz gebrochen habe, dann werden sie Abscheu über sich selbst empfinden wegen der Bosheit, die sie mit all ihren Gräueln verübt haben. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Nicht umsonst habe ich geredet, dass ich dieses Unheil über sie bringen werde. So, Gott muss unser hurerisches Herz zerbrechen, damit wir erkennen, diese Bosheit erkennen und wirklich einen Ekel davor empfinden können. Das ist, was Gott tun muss. Ja? Unsere Aufgabe ist, wir müssen weglaufen vor den Götzen. Und was Gott tun muss, er muss unser Herz brechen, damit wir wirklich Ekel empfinden können und Götzendienst so sehen können, wie Gott ihn sieht. Als etwas richtig Böses. Geist euch das zeigt. Geht in Frieden. Amen. Amen.